Kriegsverbrechen, Völkermord. 2 Jahre nach Butscha, 1 halbes Jahr Gaza-Krieg. Inzwischen hört und liest man Begriffe wie selbstverständlich, von denen ich eigentlich gedacht habe, nicht so schlimm, dass ich die nicht 100% einordnen kann. Oder könnten Sie sagen, was es genau juristisch bedeutet, dass Südafrika Israel wegen Verdacht auf Völkermord in Gaza verklagt? Um da endlich mehr zu verstehen, habe ich mit Christian Walter gesprochen. Er ist Professor am Lehrstuhl für Völkerrecht und öffentliches Recht an der LMU in München. Sie hören die Wochenendfolge von Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. An diesem Sonntag, da ist es 1 halbes Jahr her, dass Terroristen der Hamas in Israel gewütet haben. 1200 Menschen wurden damals getötet und noch viele mehr vergewaltigt und mehrere hundert israelische Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem führt Israel einen erbitterten Krieg gegen die Hamas. Im Gazastreifen leben mehr als 2 Millionen Menschen auf engstem Raum. Auch Zivilisten werden bei Angriffen der israelischen Armee getötet. Wie viele, das kann man nicht sicher sagen. Das von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsministerium spricht von mehr als 30.000 Todesopfern. Und weil diese Zahlen so unfassbar hoch sind, kam ein Vorwurf schnell auf.
Israel muss sich von heute an wegen Völkermordvorwürfen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten.
Das hat die Tagesschau im Januar berichtet. Der Internationale Gerichtshof ist zuständig für Streitigkeiten zwischen Staaten, also für Fragen beim Völkerrecht. Südafrika hatte Israel dort verklagt. Und ein Anwalt, der Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof vertritt, hat die Vorwürfe so zusammengefasst.
Israel
hege völkermörderische Absichten gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Das werde durch die Art und Weise deutlich, wie Israel militärische Angriffe durchgeführt habe. Israel streitet das ab. Der Internationale Gerichtshof hat dann in einem ersten Urteil entschieden, dass Israel mehr tun müsse, um Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. 3 Monate ist diese Entscheidung jetzt her. Und seitdem? Ist die Lage für die Zivilisten im Gazastreifen auch wirklich besser geworden? Der Hohe Kommissar der UN für Menschenrechte hat sich vor 2 Wochen dazu geäußert. Und seine Aussage lässt auf diese Frage eigentlich nur eine Antwort zu. Das Ausmaß, in dem Israel die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen weiterhin einschränke und die Art und Weise, in der es die Kriegsführung fortsetze, könnte dazu führen, dass Hunger als Kriegsmethode eingesetzt werde. Das wäre ein Kriegsverbrechen. Inzwischen hat Südafrika eine erweiterte Klageschrift vor dem Gericht eingereicht. Und Nicaragua hat Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord angeklagt. Um besser zu verstehen, was sich juristisch hinter diesen Vorwürfen verbirgt und was die Aufarbeitung vor Gericht überhaupt bringt, spreche ich jetzt mit dem Juraprofessor Christian Walter von der LMU München. Sein Spezialgebiet ist das Völkerrecht. Herr Walter, ich will mit Ihnen so ein paar Begriffe besprechen, die seit einiger Zeit ja leider immer öfter in den Nachrichten vorkommen, und anfangen mit dem Begriff Völkermord. Wir haben ja gerade auch schon von der Klage vor dem Internationalen Gerichtshof gehört, die Südafrika gegen Israel führt und geführt hat. Wann würde man denn von einem Völkermord im juristischen Sinne sprechen?
Ja, also die Klage stützt sich ja auf die Völkermordkonvention aus dem Jahr 1948. Das lässt sich zeithistorisch natürlich auch sehr leicht erklären, warum man ausgerechnet 1948 unter dem Eindruck des Holocaust einen völkerrechtlichen Vertrag vereinbart hat, der das zum Gegenstand hat und der auch explizite Bestrafungsverpflichtungen für die Staaten vorsieht. Und wie bei jedem guten Straftatbestand muss man definieren, was die Handlung ist, die verboten ist. Und dazu definiert eben die Völkermordkonvention in Artikel 2, ich nehme mal gleich die zentrale Passage raus, die auch eben im Mittelpunkt des Verfahrens stehen wird, jedenfalls in der Hauptsache, eine Handlung, die in der Absicht begangen wird, wiederhole das nochmal, in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Das ist die Definition, die schon 1948 gewählt wurde und die inzwischen auch im römischen Statut über den Internationalen Strafgerichtshof so übernommen wurde. wo es um die jetzt Bestrafung von Einzelpersonen durch ein vom Völkerrecht errichtetes Gericht geht. Und die Frage, inwiefern man Israel die Absicht, eine Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören, sagen wir es konkret, die Palästinenser ganz oder teilweise zu zerstören oder zumindest diejenigen im Gazastreifen, inwiefern man das wird nachweisen können, das wird eine der großen Fragen in der Hauptsache sein.
Also es geht um die Absicht. Wie schätzen Sie denn die Klage und den Vorwurf des Völkermords in diesem Fall ein? Kann man das denn aus der Ferne beantworten?
Es ist, glaube ich, aus der Ferne schwer zu beantworten und es ist auch eine, sicher, wird sicher auch eine Frage sein, inwiefern sich möglicherweise eben vielleicht auch das Verständnis des Tatbestands als solchen etwas verändert haben könnte. Wenn man den Holocaust vor Augen hat und die gezielte Ermordung einer ganzen Gruppe und auch klar mit dem Ziel, diese Gruppe zu vernichten, dann hat man möglicherweise 1948 eine sehr viel engere und präzisere Vorstellung gehabt, als das heute der Fall sein könnte. Und ob das heutige Verständnis möglicherweise eben ein etwas weiter gefasstes ist, das wird vielleicht auch eine der Fragen sein, wo es natürlich schwierig ist zu prognostizieren. Denn das ist halt nun mal was, was auch Aufgabe von Gerichten ist, Texte, Rechtstexte in der Zeit zu interpretieren und jeweils für die konkrete Anwendungszeit ein eigenes Verständnis zu entwickeln. Und ob das noch heute das von 1948 tatsächlich ist, das werden wir dann möglicherweise eben auch als einen Teil des Prozesses sehen. Ich würde vielleicht auch sagen, wenn man das Verständnis von 1948 und den Holocaust im Hinterkopf hat, dann fällt es sehr, sehr schwer, jetzt hier einen Völkermord anzunehmen.
Das Gericht hat ja zunächst mal angeordnet, schon, dass Israel Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung treffen muss. Mal ganz blöd gefragt, wenn sich ein Staat dazu entschließt, so etwas einfach zu ignorieren, welche Macht hat denn dann der Internationale Gerichtshof überhaupt?
Um die Rolle des IGH verstehen zu können in diesem Verfahren und einordnen zu können, muss man wissen, dass der Internationale Gerichtshof nicht einfach so zuständig ist, sondern dass die Staaten seine Zuständigkeit ausdrücklich akzeptiert haben müssen. Und sie können das auch sehr selektiv tun. Und die Situation für Israel ist eine einer relativ begrenzten Zuständigkeit. Es gibt sehr wenige Rechtsfragen, für die Israel die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs anerkannt hat. Eine der wenigen ist eine Klausel in der Völkermordkonvention, was aber gleichzeitig auch dazu führt, dass der Internationale Gerichtshof eben nur über die Frage des Völkermords eigentlich entscheiden kann. Und zum Beispiel andere Verletzungen des humanitären Völkerrechts schon gar nicht in die Zuständigkeit in diesem Verfahren fallen. Und das führt zu einer bisschen schwierigen Situation, weil es natürlich auch, wenn man die schrecklichen Bilder aus dem Gazastreifen vor Augen hat, es für ein Gericht sehr schwer ist, in einer solchen Situation relativ kalt zu sagen, wir sind leider nicht zuständig. Und das erklärt jetzt vielleicht auch ein bisschen besser den Hintergrund dieser einstweiligen Anordnung, die auf einer sozusagen zunächst mal nur sehr vorsorglich geprüften grundsätzlichen Zuständigkeit beruht und dann in wesentlichen Teilen eigentlich allgemeine Verpflichtungen nochmal explizit macht. Zum Beispiel für eine angemessene Versorgung der Zivilbevölkerung zu sorgen. Und die Frage, inwieweit Israel das schon umgesetzt hat, ist ja auch eine, über die erneut gestritten wird. Sie werden gesehen haben, es hat eine zweite Anordnung gegeben, die das nochmal bekräftigt hat. Was so ein bisschen vielleicht zu erkennen gibt, man sieht da Defizite. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, dass es nur wenig Vollstreckungsmöglichkeiten für ein internationales Gericht gibt. Und das ist eine Realität des Völkerrechts, die man eben einfach leider so zur Kenntnis nehmen muss. Es gibt anders als im innerstaatlichen Bereich keinen Gerichtsvollzieher. Es gibt keine Weltpolizei, die man rufen könnte, um ein Urteil durchzusetzen. Das ist einfach eine Stelle, wo man sehen muss, dass das Völkerrecht bei der Durchsetzung eben doch auf Grenzen stößt. Und vielleicht kann man auch erklären, dass deswegen ja der Fokus in den letzten Tagen und Wochen auch stark auf die Rolle anderer Staaten gerichtet ist. Also die Klage Nicaraguas gegen Deutschland kann man eben auch so erklären, dass versucht wird, Druck aufzubauen auf andere Staaten, nicht mehr zu unterstützen oder in bestimmter Form jedenfalls nicht mehr zu unterstützen und auf diese Art und Weise indirekt eben doch auch zur Durchsetzung von Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs beizutragen.
Jetzt haben Sie gerade schon die Klage von Nicaragua gegen Deutschland angesprochen. Was würde denn für Deutschland, dass er den Internationalen Gerichtshof als Instanz anerkennt, was würde denn daraus folgen, sollte es dann in wahrscheinlich ein paar Jahren, so ein Verfahren dauert ja ein bisschen, tatsächlich dazu verurteilt werden, Beihilfe zu einem Völkermord geleistet zu haben? Was würde denn daraus konkret folgen?
Eines der zentralen Probleme in dem Verfahren jetzt wird sein, die Frage, inwiefern man eigentlich über dieses Thema verhandeln kann, ohne dass an dem konkreten Rechtsstreit auch Israel beteiligt ist. Das liegt daran erneut, dass dieses Konsensprinzip, dass die Staaten mit einer Streitentscheidung durch den Internationalen Gerichtshof einverstanden sein müssen, eine wichtige Rolle spielt. Und eine der Pointen, vielleicht auch der Gründe, warum Nicaragua jetzt gegen Deutschland geklagt hat, ist, dass die Zuständigkeit gegenüber Deutschland weiter ist. Deutschland hat die Gerichtsbarkeit des IGH eben nicht nur für Völkermord akzeptiert, sondern auch für wesentlich weitere andere Rechtsnormen, insbesondere eben auch für die Regeln des humanitären Völkerrechts. Das heißt, der Stoff, der dort verhandelt werden kann, ist potenziell breiter und es ist eben nicht auf die Frage, liegt ein Völkermord vor oder nicht, beschränkt. Gleichzeitig kann man aber genau für die Fragen, für die es eben in dem Verfahren gegen Israel selbst keine Zuständigkeit gibt, die Frage stellen, kann der IGH eigentlich in einem Verfahren zwischen Deutschland und Nicaragua gewissermaßen implizit als Vorfrage mitentscheiden, Israel hat zum Beispiel gegen die Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung aus dem humanitären Völkerrecht verstoßen, wenn der eigentliche Akteur Israel am Verfahren gar nicht beteiligt ist. Und da gibt es eine relativ fest etablierte Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofs, die sagt, das geht nicht. Das geht nur dann, wenn der eigentlich Betroffene am Verfahren beteiligt wird. Das heißt, man wird also sehr stark auch, denke ich, am Montag und Dienstag, wenn in Den Haag darüber verhandelt wird, diese Frage mit thematisieren müssen. Inwieweit lässt sich eigentlich eine Verpflichtung Deutschlands überhaupt isoliert behandeln, ohne dass man automatisch, weil notwendige Vorfrage, mitentscheidet, welche Rechtsverstöße Israel begangen hat. Und wenn der IGH da an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält, dann ist das keine so ganz einfache Hürde. Es gibt inzwischen schon alle möglichen Stimmen, die versuchen, sich Gedanken zu machen, wie man über dieses Problem hinwegkommen kann. Aber ich glaube, fürs Grundverständnis, warum vielleicht auch dieses zweite Verfahren jetzt eine Rolle spielt, ist es wichtig, dass man eben sieht, dass jedenfalls nicht ganz trivial ist, dass über das Verhalten eines Dritten gewissermaßen zwischen zwei Staaten irgendwie automatisch mitverhandelt werden muss.
Sie haben den Begriff humanitäres Völkerrecht gerade schon genannt. Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja das Recht, das hauptsächlich dann in Kriegszeiten gilt und aus dem ein anderer Begriff sich ergibt, den man jetzt immer wieder in den Nachrichten auch hört, nämlich die Kriegsverbrechen. Also was steht denn eigentlich genau drin in diesem humanitären Völkerrecht? Was definiert das?
Also Sie haben schon richtig beschrieben, das humanitäre Völkerrecht regelt Rechte und Pflichten von Konfliktparteien, setzt also gewissermaßen den schon ausgebrochenen Konflikt voraus und ist völlig unabhängig von der Frage anwendbar, wer jetzt in diesem Konflikt in Anführungszeichen im Recht ist. Ja, also ob man sich zu Recht verteidigt oder zu Unrecht angegriffen worden ist, ob man beim Angriff möglicherweise schon gegen Völkerrecht verstoßen hat, das alles spielt keine Rolle, weil es eben häufig so ist, das lehrt die Erfahrung, dass beide Seiten sagen, sie dürften Gewalt einsetzen. Und deswegen sollen diese Mindestregeln völlig unabhängig von der Frage nach der Berechtigung zum Einsatz militärischer Gewalt zur Anwendung kommen. Also so eine Art Mindeststandard der Regeln im Krieg. Und die Schutzrichtung ist jetzt sehr unterschiedlich. Ganz ursprünglich, historisch, Mitte des 19. Jahrhunderts, ging es um den Schutz der Verwundeten, also sozusagen von Angehörigen von Streitkräften. Es hat dann relativ lange gedauert, bis weit in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, bis man auch das, was uns heute im Vordergrund steht, nämlich den Schutz der Zivilbevölkerung, auch als Teil des humanitären Völkerrechts verstanden hat. Und daraus ist jetzt sozusagen ein recht umfangreicher Korpus von Regeln entstanden, die von beiden Seiten in einem bewaffneten Konflikt zu beachten sind. Und jetzt kommt die Kategorie der Kriegsverbrechen, die daraus nur einen nochmal elementaren Ausschnitt nimmt und sagt, besonders schwere Verstöße gegen diese Regeln, die unterwerfen wir einer individuellen strafrechtlichen, auch strafrechtlichen Verantwortlichkeit der handelnden Personen. Also konkret der Soldaten, die handeln, der Kommandeure vor Ort, aber natürlich auch im Hintergrund, wenn das etwa eine Regierungspolitik ist, die da im Hintergrund steht, dann möglicherweise eben auch Verantwortlichen in Ministerien oder in der Regierungsspitze. Das ist sozusagen die Einordnung. Es gibt die allgemeinen Regeln im Krieg und es gibt daraus besonders fundamentale, wenn die verletzt sind, dann führen sie als Kriegsverbrechen zur individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit.
Das heißt, nur um das zu verstehen, bei einem Kriegsverbrechen kann dann die Einzelperson, die im Krieg so gehandelt hat, dafür strafrechtlich belangt werden, also sagen wir lebenslang Haftstrafe bekommen.
Genau.
Okay, und ich will noch einen Schritt mit Ihnen zurückgehen, auch zeitlich und noch auf einen anderen Begriff blicken, den man eben ja seit Februar 2022 oft hört. Da ist immer die Rede von einem völkerrechtswidrigen Krieg, den Russland führt. Was folgt denn konkret aus dieser Bewertung? Ist das mehr als nur ein Label?
Ja, das würde ich, also sozusagen nur ein Label wäre mir tatsächlich deutlich zu schwach. Natürlich ist es ein generelles Problem, das haben wir ja vorhin schon besprochen, dass es im Grunde genommen keine Instanz gibt, die das Einhalten von Regeln erzwingen kann, wenn ein Staat sich fundamental verweigert. Und das würde ich momentan für Russland eben so sehen. Und es ist eine Stelle, an der man eben sehen muss, das Völkerrecht stößt an Grenzen. Aber jetzt daraus den Schluss zu ziehen, zu sagen, das sei alles ineffektiv, spiele keine Rolle und sei im Grunde genommen nur so ein Etikett, was man draufklebt, da folgt aber nichts draus, das finde ich tatsächlich deutlich zu wenig, weil man sich ja auch mal fragen kann, was würde man denn gewinnen, wenn man die Regeln jetzt auch noch abschaffen würde? Es würde ja dadurch tatsächlich gar nichts besser. Und so ist es doch immerhin so, dass man auf dieser Basis, was ja jetzt sehr breit geschieht, auch in den letzten Tagen in den Medien umfangreich berichtet wurde, Kriegsverbrechen dokumentieren kann, Verfahren vorbereiten kann. Man kann sicher über manche Einzelheiten, etwa der Strafverfahren in der Aufarbeitung der Jugoslawienkriege, streiten. Aber dass das insgesamt dazu beigetragen hat, das Bewusstsein für die Bedeutung dieser Regeln über den Krieg, die Regeln im Krieg, zu wecken, zu erhalten, zu schärfen, dass es auch durch eine zunehmende Beteiligung von Opfern an diesen Verfahren, auch an internationalen Verfahren, dazu beiträgt, das wieder aufzuarbeiten. Das kann man alles, glaube ich, nicht bestreiten. Und schon aus diesem Grund würde ich sagen, ist es wertvoll. Und außerdem bildet es natürlich die Grundlage für alle Maßnahmen, die jetzt gegen Russland ergriffen werden. Auch da kann man darüber streiten, wie effektiv die Sanktionen sind. Aber man braucht eine Basis, auf der man sie überhaupt ergreifen kann. Und solange man nicht sagen kann, wir reagieren auf etwas Rechtswidriges, ist es eben auch schwierig, solche Maßnahmen zu ergreifen.
Dann zum Schluss noch die Frage, weil wir, wie Sie ja gerade schon angesprochen haben, im Gespräch immer wieder an den Punkt gekommen sind, dass in dem Moment, wo sich ein Staat verweigert, dass dann das Völkerrecht an seine Grenzen kommt. Gibt es denn eine Möglichkeit, das Völkerrecht allgemein verbindlicher zu machen, dass es vielleicht eben nicht mehr gebrochen werden kann, so einfach?
Naja, also sozusagen diese ganz fundamentalen und dann auch noch mächtigen Missachter des Völkerrechts, die wird man wahrscheinlich nur schwer in irgendeiner Form in ein solches System hineinbekommen. Aber ich finde schon, dass man beobachten kann, dass die Verkopplung von Normen aus dem Völkerrecht und die innerstaatliche Gerichtsbarkeit in der Lage sind, durchaus effektive Maßnahmen zu ergreifen. Sie haben das vielleicht auch in der Berichterstattung mitbekommen, dass ein niederländisches Berufungsgericht der niederländischen Regierung aufgegeben hat, Israel nicht mehr mit Ersatzteilen für Kampfflugzeuge zu versorgen. Dahinter stehen völkerrechtliche Regeln, der sogenannte Waffenlieferungsvertrag, Arms Trade Treaty, den dieses niederländische Gericht eben in den Niederlanden gegenüber der eigenen Regierung zur Anwendung bringt. Man kann jetzt sicher auch da wieder drüber streiten, weil die Frage, ob Israel sich korrekt verhält oder nicht, ja erstmal den Ausgangspunkt bildet. Aber dass hier ein effektives Instrument zu reagieren besteht, indem eben andere Staaten sagen so oder vielleicht sogar verpflichtet werden von ihrer Gerichtsbarkeit, jetzt nicht mehr zu unterstützen, das finde ich, kann man schon sehr gut erkennen. Und das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Klimabeschluss eigentlich genau das Gleiche gemacht. Ja, wir haben eine völkerrechtliche Vorschrift, die im Hintergrund steht und wo jetzt das innerstaatliche Gericht seiner Regierung sagt, ihr müsst mehr tun als das, was ihr bisher gemacht habt. Ich finde, das sind alles eigentlich ganz ermutigende Anzeichen. Natürlich, ja, Deutschland und die Niederlande und nicht Russland. Aber trotzdem sind es doch Formen, an denen man erkennen kann, dass Völkerrecht auch tatsächlich sozusagen in der Anwendung Dinge verändert.
Herr Walter, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Vor Ostern haben wir bei Auf den Punkt ja auf die Situation von Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch geblickt. Und da gibt es in Deutschland eine ungleiche Situation. Die Samenspende, die ist erlaubt, aber die Eizellspende ist illegal. Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen, die entsprechenden Gesetze zu reformieren. In unserer Sendung dazu ging es also dann vor allem viel um die Situation der Eltern. Und eine Hörerin, die hat uns daraufhin geschrieben, dass sie deshalb eines sehr vermisst hat. Die Perspektive der Kinder, die durch eine Samen- und Eizellspende entstehen. Und das habe ich an SZ-Redakteurin Leila Al-Serori weitergeleitet, die mit uns über das Thema in der Ostersendung gesprochen hat.
Wir haben aus Zeitgründen letzte Woche tatsächlich die Perspektive der Kinder gar nicht erwähnt in unserem Gespräch. Natürlich ist die aber eine wichtige. Es wird ja geschätzt, dass allein durch Samenspende in Deutschland, dass es an die 100.000 Spenderkinder gibt, lange Zeit galt die Vorgabe auch an die Eltern, man soll nichts sagen, man soll schweigen über die Herkunft dieser Kinder. Mittlerweile hat sich da die gesetzliche Lage geändert. Das Samenspenderegistergesetz legt fest, dass diese Kinder das Recht haben zu erfahren, von wem sie abstammen. Und bei uns hat sich ja eben eine Hörerin gemeldet, die auch ein sogenanntes Spenderkind ist. Sie hat dann auch die Probleme beschrieben, die sie hat, zum Beispiel das Nichtwissen darüber, wie viele Halbgeschwister man hat, nicht zu wissen, welche Erbkrankheiten sie bekommen könnte. Auch dieses Gefühl hat sie beschrieben, ein Massenprodukt zu sein. Also das sind alles erhebliche psychologische Folgen, auch die moderne Reproduktionsmedizin eben haben kann für die Eltern, aber eben auch vor allem für die Kinder. Und das kam letzte Woche zu kurz, deshalb auch nochmal vielen Dank an unsere Hörerin, dass wir das heute nochmal aufgreifen konnten.
Und wenn Ihnen beim Hören unserer Podcast-Folgen oder beim Lesen der SZ eine Frage zu einem aktuellen Thema in den Kopf kommt, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast@sz.de oder auf Spotify. Und jetzt zu dem, was diese Woche sonst noch wichtig war. Anfang der Woche sind bei einem Luftangriff der israelischen Armee im Gazastreifen 7 Mitarbeiter der Nichtregierungsorganisation World Central Kitchen getötet worden. Der Leiter von World Central Kitchen, José Andres, hat in einem Fernsehinterview von einem gezielten Angriff auf die Helfer gesprochen.
Humanitarians and civilians.
Humanitäre Helfer und Zivilisten sollten niemals für die Folgen eines Kriegs bezahlen. Das ist ein Grundprinzip der Menschlichkeit. Nach dem Angriff ist der internationale Druck auf Israel immer größer geworden, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Am Freitag hat Israel dann angekündigt, Zitat, sofortige Maßnahmen zur Aufstockung der humanitären Hilfe zu ergreifen. Unter anderem soll jetzt der Grenzübergang im Norden des Gazastreifens bei Erez vorübergehend geöffnet werden. Und Israel hat wegen des Angriffs 2 Offiziere entlassen. Am Donnerstag ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor die Presse getreten und hat für die Bundeswehr eine Strukturreform angekündigt.
Unser Ziel, unser gemeinsames Ziel ist, die Bundeswehr so umzubauen in ihren Strukturen, dass sie selbst für den Ernstfall, den Verteidigungsfall, für den Kriegsfall optimal aufgestellt ist.
Die Bundeswehr soll künftig unter anderem ein einheitliches operatives Führungskommando bekommen. Das heißt, das Führungskommando, das für das Inland zuständig ist, und das Führungskommando für Auslandseinsätze sollen künftig zusammengelegt werden. Und wir bleiben noch kurz beim Militär. Die NATO hat in dieser Woche ihre Gründung vor genau 75 Jahren gefeiert. Und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat einen Vorschlag für die weitere Unterstützung der Ukraine gemacht. Die läuft bisher so, dass die Länder einzeln die Ukraine unterstützen. Stoltenberg will das künftig bei der NATO bündeln. Damit man weniger auf freiwillige Beiträge gegenüber der Ukraine angewiesen und mehr auf Verpflichtungen gegenüber der NATO bauen könne. Das wandte das umfassende Hilfspaket der NATO in ein mehrjähriges Hilfsprogramm um. Stoltenberg hat einen Topf von insgesamt 100 Milliarden Euro vorgeschlagen. Nicht alle finden das gut. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich bereits skeptisch geäußert. Nachdem wir gerade auf die letzte Woche geblickt haben, schauen wir jetzt nach vorne auf das, was kommende Woche wichtig sein wird. Das weiß meine Kollegin Maja Görz.
An diesem Wochenende wird es in der Slowakei zur Stichwahl um das Präsidentenamt kommen. Bei der Wahl geht es aber um noch viel mehr, nämlich ob sich die Slowakei in Zukunft politisch eher proeuropäisch oder in Richtung Russland entwickeln wird. Peter Pellegrini, einer der beiden Kandidaten, zeigt sich immer wieder kritisch der Ukraine gegenüber und Russland freundlich. Bislang sieht es danach aus, als könnte es sehr knapp werden zwischen den beiden Lagern.
Und über die Hintergründe bei der Wahl haben wir in der Freitagssendung schon gesprochen. Kleine Hörempfehlung an der Stelle. Und was ist diese Woche sonst noch los, Maja?
Da kommen wir nochmal zu juristischen Themen. Am Dienstag entscheidet nämlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zum ersten Mal über mehrere Klagen, die mehr Klimaschutz fordern.
Worum geht es da genau?
Also eine Klage, die bisher für das meiste Aufsehen gesorgt hat, kommt von 6 jungen Menschen aus Portugal. Sie klagen gegen 32 europäische Staaten und werfen ihnen vor, mit der bisherigen Klimapolitik die Menschenrechte zu missachten.
Vielen Dank, Maja. Ich kann mit der Formel 1 nicht viel anfangen. Dieses im Kreis gefahre, nee, nicht meins. Aber seit Netflix die Doku Drive to Survive über diesen ganzen Rennsport-Zirkus rausgebracht hat, fasziniert mich zumindest dieses ganze Drama in der Formel 1. Und das aktuell größte Drama, das findet im Red Bull-Rennstall statt. Dort gibt es Vorwürfe um den Chef, Christian Horner. Der soll, so der Vorwurf, ein unangemessenes Verhältnis zu einer Angestellten gehabt haben. Die hatte sich darüber beschwert und musste als Konsequenz Red Bull verlassen. Seit Wochen schwelt deswegen ein großer Machtkampf bei Red Bull. Alles dazu können Sie in dem Text in den Shownotes nachlesen. Große Empfehlung. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.